Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 18 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick.
Hallo Michael. Du heißt ja Michael, ja, nicht so wie der Protagonist in meinem Titel, also über den ich gleich spreche, weil der heißt ja eigentlich nicht so.
Egal. Ah, okay, ich bin gespannt. Soweit. Ja, wir sind beim Tee angekommen und ich habe ja das letzte Mal schon versprochen, der Film wird anders als der Schamane und die Schlange.
Ja. Ich freue mich drauf, das macht es wirklich spannend, also schieß mal los, was hast du denn?
Der Zuhörer liest es ja schon, um was es geht. Und zwar um Tangerine.
Ah.
Beziehungsweise Tangerine L.A., wie er auf Deutsch heißt, warum auch immer.
Okay.
Also, er heißt Tangerine L.A. von Sean Baker aus dem Jahr 2015. Ich lese mal kurz vor, um was es geht. Eine aus dem Gefängnis entlassene transsexuelle Prostituierte macht sich an Heiligabend auf die Suche nach jener, Anführungszeichen, echten Frau, mit der ihr Geliebter und Zuhälter sie betrogen hat. Die ungewöhnliche Mischung aus extremer Künstlichkeit und Milieurealismus entwirft das Porträt der Transgender-Szene um den Santa Monica Boulevard, wobei sie einen ungeschönten Blick auf die Stadt zwischen Mythos und Realität, Traum und Krise wirft. Im Kern stimmt der an Tempo, Überhitzung und Hysterie kaum zu überbietende Film ein Loblied auf weibliche Freundschaft sowie alle Formen der Alltagsüberhöhung an. Oh. Ja, Tempo, Überhitzung, Hysterie. Ja, das ist genau der Film, Mann. Der sprüht vor Energie, das ist der Hammer. Also von der ersten Sekunde an, eben es geht um die beiden transsexuellen Prostituierten Cinderella und Alexandra und eben gerade Cinderella von der Schauspielerin Kitana Kiki Rodriguez dargestellt ist Wahnsinn. Die hört nicht auf zu reden, es ist ein Energiebündel. Der ganze Film ist die Energie von dieser Frau. Wahnsinn. Dazu gesellt sich aber mit Maya Taylor, die Rolle der Alexandra spielt, ich möchte nicht sagen ein Ruhepol, sie ist schon auch ein Energiebündel, aber so die Ruhephase des Films, wobei es gibt da noch einen Subplot mit einem Taxifahrer, der, und da muss ich ehrlich sein, der ist ein bisschen wie Padding. Der hat zwar dann am Schluss mit dem Plot zum Tun, aber wenn man das rausschneiden würde, würde dem Film auch nichts fehlen.
Ein paar Minuten, das ist ja so auch schon nur knapp 90 Minuten lang.
Ja, ja, genau.
Man musste irgendwie die Spielfilmlaufzeit vollkriegen anscheinend.
Der Taxifahrer hat schon damit zum Tun, Rasmik heißt er, aber eben ist, du merkst so, es passt nicht so ganz rein. Ich meine, Tangerine bekam ja auch viel Credit für was Sean Baker wirklich da, was er an Möglichkeiten hatte, diesen Film umzusetzen. Also nur mit einem iPhone, mit anderen Linsen drauf, alles eigentlich Laienschauspieler aus dieser Szene und einem Soundtrack von SoundCloud, der aber wirklich super ist und richtig gut ausgewählt. Und damit machst du einen super einen Film mit tollen Bildern, energiegeladen. Ja, also die Taz hat es zu Tarantino verglichen, das sehe ich hier auf dem Cover von der deutschen DVD. Von den Dialogen, klar, klingt ein bisschen wie er, weil es halt diese Anführungszeichen echte Street-Slang oder wie diese Leute halt reden würden. Der Film ist treibend und wenn du als Zuschauer im Sessel hockst, dann bist du sofort für dich von der ersten Sekunde da mit drin und mit dabei.
Macht er sich denn diese Smartphone-Ästhetik, macht er sich das zunutze, die Technik? Ist er dann irgendwie besonders nah an den Figuren dran oder an Orten, mit denen zu denen man mit normalen Mitteln gar keinen Zugang hat? Oder?
Ja, also einerseits ist die Kamera, also du merkst sehr schnell zur Stelle. Ja. Also er hat ganz andere Kamerafahrten, kann er damit machen. Und vor allem ist das halt dieser Realismus. Also Sean Baker hat ja da wohl auch komplett ohne irgendwelche Genehmigungen auf diesem echten Straßenstrich gedreht. Und wie gesagt, jeder, der da aus dem Bus steigt oder auf dem Gehweg lang läuft, sieht nur einen Typen, der mit dem Handy hier ein bisschen rumfuchtelt und zwei Prostituierte, die da halt eh immer rumhängen, so ungefähr. Das ist schon cool. Vor allem, weil er halt auch das Licht da wirklich toll eingefangen hat. Also eben, dieser Film ist einfach nur orange, verschiedene Gelbtöne, ein bisschen Lila mit drin.
Instagram-Filter, oder?
Ja, keine Ahnung, was er da hat. Also eben auf dem iPhone.
Ja, klar, diese
Linsen, ich verstehe schon. Die er da wohl hat. Er hat schon einen ganz bestimmten Look, aber er wirkt nie billig. Hm. Das muss man ihm wirklich dazu sagen. Er wirkt nie, als ob er auf dem iPhone gedreht worden wäre. Also du würdest es nicht erkennen, wenn du es nicht wüsstest.
Ja, ich habe ihn nur auszugsweise gesehen und ich finde ihn ja auch, ich fand das ja schon sehr toll aus. Ich bin aus welchem Grund auch immer, ich kann es nicht mal selber nachvollziehen, nie dazu gekommen, den in Gänze zu gucken, aber er sah schon sehr schick aus, ja.
Ja, nee, also da hat er auch einfach auch ein Auge davon. Und das ist so die gleiche Ästhetik, wie er dann mit seinem zweiten Film da, Florida Project, hat das ja auch so knallbunt und wo die Farben so wirklich betont werden. Da hat er schon ein Auge dafür.
Ja, ich mag Außenseiter-Kino. Ich muss den unbedingt nachholen.
Ja, ja, leider nur auf DVD in Deutschland.
Ja, merkwürdig, ne? Das ist immer so eine Sache. Geht ja einigen auch sehr coolen Filmen so. Ich erwähne ja immer gerne High Life an der Stelle, was für mich so ein aktuelles Beispiel ist für einen prestigeträchtigen Film von Claire Denis, bei dem der Verleih sagt, nö, Blu-ray brauchen wir nicht. Oder HD-Stream oder sowas. Aber hier, zurück zu Tangerine.
Gibt es im Stream ab und also bei Mubi ist er ab und zu im Programm. Mhm. Und so, es gibt schon ein paar Sachen, wo man ihn auch streamen könnte. Und wie gesagt, die DVD, die ist auch okay.
Die Laiendarsteller, weißt du von denen, ob die so quasi Varianten ihrer eigenen Persönlichkeiten spielen? Kommen die selber aus der Ecke? Also zum Beispiel ist die Transsexuelle, also die Cindy Redder, ist die selber
transgender? Genau, also von Maya Taylor, die wurde ja auch für ein paar Preise da nominiert in ihrer Darstellung. Und die hat dann auch schon mal gesagt, dass sie kommt aus der Ecke. Also sie war auch früher auf dem Straßenstrich. Mhm. Es ist schade, dass wirklich danach beide auch trotz Auszeichnungen eigentlich nichts mehr machen. Eben schade, sind wirklich gut.
Geht ja vielen Leuten, also nicht Schauspieler im eigentlichen Sinne so, die mit so einem Indie-Film einen großen Durchbruch haben, die dann einfach verschwinden. Siehe die gesamte Besetzung von The Blair Witch Project oder so.
Ja. Außer Jason Mewes.
Ja.
Der ist noch immer noch dabei.
Jason Mewes in The Blair Witch Project?
Nein, aber halt als Laiendarsteller
angefangen. Ach so, meine Güte.
Lieblingsmoment, ja, der Schluss, das letzte Bild. War damals 2015 auch schon viel immer gesagt, die beste Last Scene des Jahres. Und
ja,
die ist ziemlich gut. Ich kann jetzt nicht sagen, um was es ist, aber die ist ziemlich gut und ich glaube, das ist eigentlich so fast so dieser auch so der Gag des Films. Darum hat er den gemacht und alles andere ist so Beiwerk. Darauf wollte er raus.
Aha.
Auf dieses letzte Einstellung.
Interessant. Also wenn du beste letzte Szene sagst, dann denke ich natürlich an Phoenix von Christian Petzold, der letzte Moment
mit
Nina Hoss. Daran muss er sich messen.
Ja, also es ist jetzt auch kein M. Night Shyamalan, aber es ist ein
Twist. Ich dachte, wieso?
Nein. Okay. Es ist kein Twist, aber ein absolut schöner Abschluss für einen Film. Aber man muss halt da durch. Es ist wirklich energiegeladen und dann die Szenen mit dem Taxifahrer Rasmik bringen es immer wieder runter. Und dann wieder, wenn Cinderella da ist, dann geht es wieder ab. Und
cool.
Was hast du dabei?
Ja, tatsächlich auch ein bisschen Kontrastprogramm. Geht uns eigentlich relativ selten so, dass wir irgendwie zwei Filme haben, die so aufeinander einzahlen. Und ich glaube, meiner könnte nicht weiter weg sein von deinem Film. Naja, ich glaube, beide Filme haben sowas wie eine anarchische Ader. Also da kommen sie schon zusammen. Es ist Töte Django. So heißt er zumindest im deutschsprachigen Bereich. Und das qualifiziert ihn hier für die Nennung bei T aus dem Jahr 1967.
Welcher der vielen Djangos ist das?
Ja, gar keine eigentlich. Das heißt,
im
Original heißt das Se vivo spara, also grob übersetzt, wenn du lebst, schieß. Und hat eigentlich so gar nichts mit der Django-Figur zu tun. Als Protagonisten hat er so einen dieser namenlosen Western-Helden, wie man ihn eben auch in Leone-Western sieht und in tausend anderen, nicht nur Italo-Western, einfach der namenlose Typ, der ja einfach mal hier klar
aber Django macht. Verkauft sich halt gut.
Django verkauft sich super und ja, das ist Corbuccis Film war eben ein Riesenhit und gefühlt hieß die nächsten 5 Jahre nach Corbuccis Django, jeder zweite Italo-Western hat irgendwas mit Django im Titel und Ist jetzt eben einfach so, müssen wir mitleben. Wobei, also die Figur, die Thomas Millian hier spielt, ist jetzt nicht so weit weg von dem Franco Nero Django. Er ist auch ein Stoiker, könnte man sagen. Aber er ist eben nicht Django. Ich lese mal kurz vor, was der Filmdienst schreibt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich tippe mal, das ist die Art von Film, die Filmkritiker hier das Filmdienst nicht mögen. Mal gucken.
Schauen wir mal.
Ein Halbblut lehnt sich gegen eine Mörder- und Goldjägerbande sowie einen verbrecherischen Rancher, ja, und zwei schurkische Bürger auf, die alle nach einem Schatz gieren. Inhaltlich wie formal ein besonders typisches Beispiel des Italo-Western. Eine handwerkliche, inszenierte Mixtur aus, Klammer auf, Homo, Klammer zu, sexuellen Anspielung, exzessiver Gewalt, zynischem Humor, religiöser Symbolik und linker Ideologie mit einer Paraderolle für Thomas Millian. Was alles gut klingt und dann,
okay.
Gedankenstrich, wir raten ab. Das ist ganz... Ich bin wirklich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, oh, das ist tatsächlich erstaunlich gut. Eine handwerkliche Kont, eine Paraderolle für Thomas Millian, linke Ideologie und so weiter. Und dann, nein, danke.
Ja. Oh, das klingt großartig.
Nee, es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und auch tatsächlich sehr, sehr böse in seinem Humor. Ich möchte nicht mal sagen, dass er irgendwelche Momente hat, bei denen man laut loslachen kann. Aber er ist er ist hundsgemein. Wenn man das als Humor verstehen kann.
Okay. Also
der Beginn des Films ist schon mal derjenige, dass man eigentlich sieht, dass er im Grunde schon mitten im Geschehen anfängt und man sieht, dass Thomas Millian, der sich hier verbündet hat, eben mit einer Bande Krimineller, er spielt Mexikaner, da abgezockt wird. Also die haben gemeinsam Überfall begangen, wollen das Gold unter sich untereinander austauschen, und zumindest hat Thomas Millian das vor, und die anderen sagen, nö, machen wir nicht, erschießen eben seine Kompagnons und erschießen eben mutmaßlich auch ihn, und der Film beginnt dann eben so richtig in dem Moment, in dem einfach Thomas Millian halb tot eingebuddelt da in der Wüste entdeckt wird und er eben weggeschleppt wird und langsam wieder so zum Leben zurückfindet, halb tot. Das dauert eben auch eine ganze Weile in dem Film. Und da bricht er schon so das erste Mal mit der Erwartungshaltung, weil tatsächlich, wenn ich den großen Star schon fast tot zu Beginn sehe, ist schon so der erste Moment, in dem ich denke, hups, was ist das denn? Und dann bekommt er eben nicht mehr Möglichkeit zur Rache, weil in dem Moment, wo er seine Gegner, also die ihm das Gold geklaut haben, aufspürt, stellt er eben fest, ach, die sind alle schon tot, weil die haben eben den Fehler gemacht, in einer Stadt Rast zu machen, die auch komplett von Banditen besiedelt ist und von irgendwelchen korrupten, dunklen Gestalten, die ihnen eben ihren Goldschatz abgenommen haben. So geht der ganze Film dann eben weiter. Also es ist wirklich eine Ansammlung von Niederträchtigkeit in diesem Film ohnegleichen. Es gibt im Grunde keine einzige positiv besetzte Figur. Alle wollen nur immer das Schlimmste für den anderen und das Beste von ihm oder ihr oder von ihm meistens, nämlich das Gold. Und dieses Gold wird eben herumgereicht den Film über. Daraus wird auch so ein Running Gag gemacht. Das Gold für verschiedene verschwindet dann immer wieder. Es wird für verschiedene Zwecke eingesetzt. In einem Moment ist es sogar eingeschmolzen und Kugeln werden daraus gemacht für Thomas Millians Revolver, mit denen er dann die Bösewichter umlegen will.
Mit Gold.
Die werden eben an einer späteren Stelle, ich möchte nicht zu viel verraten, aber es sind wirklich schöne Momente da irgendwie dann auch aus Wunden dann nochmal rausgeholt, weil natürlich selbst der Arzt in dem Film hier gierig ist nach dem Gold und dann irgendwie die etwas grobschlächtig hier das Gold aus den Wunden der Opfer, die er gerade medizinisch behandelt, rauspult. Also es ist alles richtig, richtig fies. Der Film ist auch wirklich, wirklich gemein, voller gemeiner Szenen. Er hat schon so ein bisschen Anflüge der späteren so Italo-Gore-Horror-Welle. Also es gibt auch einige sehr, sehr krasse, brutale Momente, unter anderem eine Skalpierung, was auch dazu geführt hat, dass der Film eben lange Zeit, glaube ich, sogar beschlagnahmt war in Deutschland. Und wenn nicht beschlagnahmt, dann zumindest indiziert und stark gekürzt. Ist eigentlich erst seit einigen Jahren wieder ungeschnitten erhältlich von Filmart, eine sehr, sehr schöne DVD. Mhm. Und inszeniert von einem auch wunderbaren Filmemacher, der relativ wenig gemacht hat in seiner Karriere und erst spät so als Regisseur Fuß gefasst hat, was mir Mut macht als Mann mittleren Alters. Also Giulio Questi heißt der Mann, ist jetzt nicht so ein klingender Name wie Leone oder Corbucci oder nicht mal Castellari. Hat auch relativ wenig Filme gemacht, nur drei Langfilme. Aber eben das hier war sein Debütfilm. Der hat er mit 42 gemacht und eben vorher als Journalist gearbeitet, als Regieassistent, als Drehbuchautor. Und da eine ganz gute Karriere gehabt und drei Filme gemacht, die sind alle top. Unter anderem hat er im Jahr danach gemacht, die Falle heißt er zu Deutsch. Death Late in the Egg im englischsprachigen Bereich, auch ein ganz, ganz wirrer Giallo, komplett merkwürdig einfach, auch nicht jedem zu empfehlen. Und auch Töte Django, auch wenn der Titel so konventionell ist, würde ich gar nicht jedem empfehlen. Also der ist schon sehr gewalttätig, wie gesagt, für die damalige Zeit. Sehr gory. Er ist eben auch stark gefärbt von Giulio Questis eigener Vergangenheit als Antifaschist, als jemand, der eben gegen mit den Partisanen gegen die Faschisten gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg zu Beginn der 40er Jahre in Italien. Also er ist sehr, sehr stark politisch auch. Er zeigt eben diese ganzen gesellschaftlichen Missstände auf in Form dieses ganzen korrupten Personals. Und gerade je weiter du nach oben kommst, so in der Nahrungskette, in der gesellschaftspolitischen Hierarchie, desto schlimmer werden die Leute eigentlich auch. Das ist schon alles ganz furchtbar. Ein furchtbar nihilistischer Film. Er ist nicht so komplett crazy wie was 10 Jahre später kam, so am Ende der Italo-Western-Hochphase, wie zum Beispiel hier Castellaris Chioma mit Franco Nero, der so komplett crazy ist. Mhm. Also er ist schon so als klassischer Italo-Western guckbar, aber er überschreitet eben wieder und wieder und wieder das Maß des Erträglichen. Vor allem für die damalige Zeit. Also der Film ist jetzt nicht so.
Ja, 66 war noch nicht so eben aufgeklärt. Genau.
Da war man noch nicht, glaube ich, bereit für das, was der Film da teilweise zeigt. Entsprechend schlecht wurde er zumindest auch in Deutschland behandelt. Aber Töte Django oder im Original Cesse Vivo Spara ist spitze. If You Shoot, Kill heißt er, glaube ich, im englischsprachigen Bereich, falls man die DVD dort sucht oder die Blu-ray, falls sie irgendwo gibt.
Ja, ich habe hier gerade noch im Alternativtitel Django leck Staub von meinem Colt.
Ja. Das ist auch tatsächlich etwas, womit ich mich immer noch schwer tue, obwohl ich mittlerweile Dutzende und Dutzende von Italo-Western gesehen habe, die Titel nicht da zusammenzuschmeißen, weil trotzdem natürlich, also in Deutschland hat man immer das Problem mit dem Django und dass es eben meistens irgendwas ist mit Schuss oder Töte oder Stirb oder Verrecken sollst du im Abendrot oder so.
Oder Stiefel. Stiefel kommt auch viel vor.
Ja, richtig. Und Italienisch spreche ich nicht.
Ja. Wir raten ab.
Ja, wir raten ab. Genau. Wir raten ab.
Vielleicht kann man da kurz noch mit Western, wir haben beide auch noch The Sisters Brothers gesehen.
Ja, stimmt.
Aber der ist jetzt, der ist zwar auch nie.
Der ist vor allem eine Woche nicht zu ganz, spät.
Ja, aber nicht ganz so dreckig. Wobei er dreckig sein will.
Ich möchte Sisters Brothers jetzt auch nicht so im Vorbeigehen verreißen, weil ich glaube, der Film ist relativ beliebt, aber ich fand ihn eben nicht schön. Er ist so matschig. Auch so ein Film, der wirklich unter seiner Digitalästhetik leidet. Aber fandest du ihn besser als ich?
Ein bisschen. Mhm. Wobei ich war stark entsetzt, dass der ab 12 ist.
Ja, das geht mir häufiger so in letzter Zeit.
Weil wenn du gesagt hast, mit Gore und so weiter, und ich denke, hey, ich glaube, Dirty Django ist nicht schlimmer als die Sisters Brothers wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube, unser Gespräch erscheint kurz vor knapp vor unserer Spielfilm-Episode 2, wo wir unter anderem auch über Cloud Atlas sprechen. Ein Film, in dem ein Körper zerplatzt nach einem Sturz aus einem 20-stöckigen Hochhaus. Und der Film ist ab 12. Das ist auch ein Film, in dem Menschen in den Rücken geschossen wird und Bloodsquibs platzen und durch die Gegend splattern. Aber weil er eben viele deutsche Fördergelder drin steckt, hat man dann wahrscheinlich seitens der FSK gesagt, nee, jetzt musst du auch Geld einspielen. Also,
ja. Okay.
Vielleicht war das ja bei Sisters Brothers ähnlich. Also.
Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich vermute nicht.
Okay, wir sind stark abgeschweift gerade. Mhm.
Aber es sind zwei sehr schöne Filme und sehr unterschiedliche Filme. Tangerine und Töte Django.
Ja. Mal schauen, was nächste Woche bringt.
Eine Menge. Ja, klar. Ach, ich dachte, da kann ich ja über den Michael Bay-Film sprechen, aber der heißt ja nicht Underground 6, der heißt ja 6 Underground. Schade.
Buh.
Das ist so ein Gag, so ein Knaller am Ende, so zur Karnevalszeit.
Ja, also, ich meine, das ist ja so 2019. Wir sind ja schon bei Bad Boys for Life, bitte.
Ja, genau.
Zu dieser Jahreszeit.
Ja.
Fast. Okay.
Okay.
Patrick, wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Ciao.